The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 9. April. Während die Welt in Aufregung rund um die Zölle des Donald Trump ist, steigt hier in Deutschland der Druck auf Friedrich Merz. Als mutmaßlich nächster Kanzler muss er liefern. Nicht nur außenpolitisch, sondern auch in den Fragen Wirtschaft und Migration. Er selbst hat vor 3 Monaten im Wahlkampf versprochen:
Es wird ein Ende dieser Wirtschaftspolitik geben. Es wird ein Ende dieser Einwanderungspolitik geben. Es wird ein Ende dieser naiven Außenpolitik geben. Und deswegen müssen sich alle diejenigen, die mit uns regieren wollen, die Frage stellen, ob sie sich in diesen Fragen ändern wollen oder nicht. Wenn sie sich nicht ändern wollen, dann bleiben sie am Wegesrande stehen.
Gilt das noch? Oder lässt er sich bei der Koalition mit der SPD über den Tisch ziehen? Das war auch Thema beim Frühlingsempfang der Jungen Union am Abend in Berlin. Zugeschaltet ist mir Karina Mössbauer, unsere Chefreporterin Politik bei The Pioneer. Sie war vor Ort. Guten Morgen, Karina.
Guten Morgen, liebe Chelsea.
Die Junge Union ist mächtig in der Partei. Friedrich Merz wollte auch vorbeikommen. Aber wegen der Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden heute Nacht ist er eben nicht gekommen. Wie war die Stimmung vor Ort angesichts der kommenden Koalition zwischen Union und SPD?
Also ich würde die Stimmung so beschreiben. Hoffnungsvoll bis besorgt. Denn solange nichts in trockenen Tüchern ist, will der Parteinachwuchs nicht voreilig ein Urteil fällen. Merz soll noch die Chance haben, ein aus Unionssicht gutes Ergebnis zu präsentieren. Aber es gibt natürlich gerade bei den Jungen die Befürchtung, dass Merz der SPD auf den zentralen Feldern wie Migrations-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu weit entgegenkommen könnte. Daher herrscht schon eine gewisse Grundanspannung.
Was ist denn die größte Erwartung bei der Jungen Union an einen Kanzler Friedrich Merz?
Naja, die Junge Union und ihr Vorsitzender Johannes Winkel sagen ganz klar, ein Weiter-so darf es auf keinen Fall geben. Die Union muss jetzt die versprochene Politikwende liefern. Und insbesondere die Generationengerechtigkeit darf dabei nicht auf der Strecke bleiben. Von daher wäre eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48%, wie es die SPD bislang gefordert hat, eine rote Linie. Das würde die Beiträge für Arbeitnehmer explodieren lassen. Und hier haben die Jungen im Bundestag schon im Vorfeld ganz klar gemacht, das wäre nicht zustimmungsfähig. Ein Hinweis fand sich übrigens auch gestern Abend auf der Veranstaltung. Ein Original-SPD-Plakat vom Agenda 2010 Wahlkampf. Die Botschaft: Wir wollen jetzt die Agenda 2030.
Der Koalitionsvertrag muss ja auch noch abgenickt werden von den beiden Parteien. Wäre es denkbar, dass Merz noch an den eigenen Leuten scheitert? Und wie kann er das verhindern?
Tja, also ich würde nichts mehr ausschließen in diesen Zeiten. Aber die geopolitische Lage wirkt schon sicherlich disziplinierend, kann man sagen. Bei der CDU muss auch nur ein kleiner Parteitag, bestehend vor allem aus linientreuen Funktionären, zustimmen. Aber was ich so hörte die Tage ist, dass die Verhandlungsführer, die übrigens auch gestern wieder bis tief in die Nacht zusammensaßen, den CDU-Vorstand informieren wollen, bevor sie die Ergebnisse in der Öffentlichkeit präsentieren. Damit will man sich natürlich auch in den eigenen Reihen absichern. Die SPD hingegen fragt ja die Basis, also alle Mitglieder. Aber auch da kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass man die Palastrevolution jetzt noch startet.
Tja, wir bleiben dran. Vielen Dank, Karina.
Danke dir, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Benedikt Ebing lebt in den USA und hilft deutschen Mittelständlern in den Staaten Fuß zu fassen. Sein Blick auf die neue Zollpolitik hören wir gleich.
Trump hat einen ersten Schuss gemacht. So ist seine Devise, so handelt er immer. Er haut was raus und möchte dann Angebote bekommen.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Märkte und eine Übernahme, die für Aufsehen sorgt. Außerdem, ein brasilianischer Richter saß jetzt selbst auf der Anklagebank und wir werfen einen Blick auf die häufigsten Namen deutscher Schulen. Die Zollachterbahn des Donald Trump ist ein Thrill. für Aktionäre, Diplomaten, Politiker und Unternehmer. Benedikt Ibing ist gebürtig aus Nordrhein-Westfalen und lebt seit über 20 Jahren in den USA. Mit seiner Firma Pegasus Group ist er eine Art Mittelstandsberater für deutsche Kunden. Als Managing Partner der Pegasus Group hilft er Mittelständlern von hier auf dem amerikanischen Markt erfolgreich zu sein. Seine Sicht auf Trump, die neuen Zölle und die Strategie dahinter, die hören wir jetzt. Guten Tag, Benedikt Ibing.
Hallo, Chelsea.
Sie sind in den USA, momentan in North Carolina, und Sie beraten deutsche mittelständische Unternehmen, die in Amerika Fuß fassen wollen und ihr Geschäft dort ausbauen wollen. Wie ist die Stimmung unter Ihnen momentan?
Natürlich unglaublich angespannt. Jeder versucht, die Folgen der aktuellen Zollpolitik für sein Unternehmen einzunorden und zu sortieren, was das für die Supply Chains bedeutet, was das finanziell bedeutet, ob man derartige Tariffs so kurzfristig abfangen kann, wie viel davon kann man an die Kunden weitergeben und so weiter. Also da ist für uns im Moment also fast 16 Stunden am Tag Vollalarm und wir müssen alle möglichen Unternehmen, die in verschiedenen Fertigungstiefen in den USA produzieren, da im Moment beraten.
Gibt es eigentlich Unterschiede, was größere und kleinere Unternehmen angeht? Weil, also man hat gesehen, die Apple-Aktie ist extrem abgestürzt, weil sie so viel in China produzieren. Also ist das für größere oder kleinere Unternehmen sehr unterschiedlich?
Ich glaube, dass die Größe gar nicht das Entscheidende ist, sondern wirklich die Anzahl der Teile, die aus dem Ausland in die Produktionskette fließen. Und die ist sehr unterschiedlich. Also wir haben wenige wirklich öffentlich gehandelte Unternehmen, die wir beraten, weil wir meistens im kleineren Mittelstand unterwegs sind. Aber es kommt immer darauf an, wie viel Fertigungstiefe diese Unternehmen in den USA abbilden. Und da sind wir ja genau beim Thema. Was Trump möchte, ist, dass diese Fertigungstiefe steigt und dass einfach mehr Wertschöpfung in den Staaten direkt stattfindet, anstatt dass man so viele Teile immer noch aus dem Ausland reinbringt und hier nur noch zusammenbaut oder nur noch verkauft im schlimmsten Fall.
Ist an sich nicht verkehrt, das so zu machen, nur die Frage ist, machen das die Unternehmen auch wirklich? Also er hätte gerne, dass, wie Sie sagen, dass die ausländischen Firmen ihre Produktionsstandorte nach Amerika verlagern, um auch Jobs dort zu kreieren. Bekommen Sie eigentlich mehr Anfragen von deutschen Unternehmen, die in die USA wollen, um diese Zölle zu umgehen gerade?
Absolut, ja, hundertprozentig. Wir bekommen sehr viel mehr Anfragen, einfach weil Trump mit diesem Vorpreschen am Ende die Überlegungen anstößt bei den Unternehmen, die er haben möchte. Die Unternehmen überlegen sich jetzt Localizing, Resourcing, Onshoring, Reshoring, was wir erleben in den USA, war schon vorher da und Trump versucht das jetzt zu befeuern. Wir erleben hier eine Manufacturing Renaissance. Es war in der Vergangenheit nicht mehr cool für, ich sage jetzt mal, Schulabgänger, in einen physischen Manufacturing-Job reinzugehen. Und inzwischen ist es das aber wieder. Und jetzt kommt Manufacturing immer wieder und immer mehr aus dem Ausland zurück in die USA. Und Trump möchte mit seiner Zollpolitik diesen Trend fortsetzen und noch beschleunigen.
Was meinen Sie, woran das liegt, dass die Menschen verstärkt in diese Jobs gehen wollen?
Ich glaube, dass die reine Dienstleistungsbranche, egal ob das jetzt finanzielle Dienstleistungen sind oder sonst irgendwas, einfach nicht mehr die Arbeiter komplett absorbieren kann, die aus den Schulsystemen kommen. Und das Manufacturing an sich, also das Herstellen von Teilen, viel automatisierter, viel sauberer und viel attraktiver geworden ist. Dazu kommt, dass das amerikanische College-System ein derart aus dem Ruder gelaufenes Business geworden ist, dass einfach die Schuldenlast, die auf den einzelnen Studenten haftet, wenn sie aus der Schule kommen, so unattraktiv ist, dass auf einmal ein Roboterprogrammierer oder ein produzierendes Gewerbe wesentlich attraktiver ist als der Weg durch die Uni mit den vielen Schulden danach.
Ja klar, das Versprechen war in der Vergangenheit immer, man investiert viel in seine Ausbildung an der Uni und bekommt dafür dann einen tollen Job, der auch ganz viel bezahlt, sodass man diese Schulden auch schnell zurückbezahlen kann, ist aber in der Realität anders. Was ich mich aber bei der Geschichte frage, dass die Firmen auch tatsächlich daran interessiert sind, mehr in den Vereinigten Staaten zu investieren. Die Etablierung eines Produktionsstandorts geht ja nicht von jetzt auf gleich. Im Zweifelsfall warten Sie doch erstmal ab in der Hoffnung, dass sich in 2 oder in 4 Jahren die Politik von Trump wieder rückgängig gemacht wird, oder? Also keiner investiert in eine unsichere Situation, würde ich denken.
Das ist richtig. Wir sehen 2 große Trends in diesem Bereich. Zum einen, dass die Geduld auch vorher schon dünn geworden ist, was das Greenfield angeht. Also die Greenfield-Investition als solche, dass man einfach eine Fabrik auf die Wiese baut und dann anfängt, dort Teile zu fertigen, dauert viel zu lange, ist viel zu teuer und sehr risikobehaftet. Mehr und mehr Unternehmen, schon vor Trump 1, haben angefangen, direkt an eine Akquisition zu denken oder ein laufendes Unternehmen zu übernehmen, um ihre Fertigungstiefe zu erhöhen und sofort ihr Produkt an diese Produktion andocken zu können. Das ist der eine Trend, dass also vom Markteintritt her die Akquisition attraktiver ist als das grüne Feld. Der andere große Trend, den wir sehen, ist, dass die Unternehmen, mit denen wir umgehen, sind natürlich Generationsdenker, die vorausplanen, die über einen Trump 2 hinweggucken können, auch dann davon ausgehen, dass sich in 4 Jahren das alles wieder ändert. Wir bei Pegasus, bei meiner Firma, wir gehen davon aus, dass sich das schon vorher ändern wird. Trump hat einen ersten Schuss gemacht, so ist seine Devise, so handelt er immer. Er haut was raus und möchte dann Angebote bekommen. Und was wir jetzt gerade sehen in Europa ist ja auch, ich sag mal, der erste Schritt in diese Richtung, dass man sagt, okay, wir haben es verstanden, du meinst das ernst. Jetzt lass uns mal drüber reden, dass wir wirklich in eine Freihandelszone kommen, anstatt dass wir Vollgas in einen Handelskonflikt treten.
Dem ist natürlich viel Zerstörung von Wohlstand am Aktienmarkt aber vorausgegangen. Also die Frage ist das der einzige Weg gewesen, das zu erreichen, was er da eigentlich haben will?
Sicher nicht. Ich glaube, dass dieser Weg sehr gewaltsam war und das war nicht nötig aus meiner Sicht. Ich glaube, man hätte das in bilateralen Gesprächen sehr viel effizienter, sehr viel ruhiger gestalten können, ohne diese gigantischen Änderungen am Aktienmarkt. Aber auch die muss man sich relativ angucken. Ich meine, wir haben vor wenigen Jahren noch gefeiert, dass der DAX über 10.000 geht und dann plötzlich waren es 16 und dann 20 und jetzt haben wir, was haben wir erlebt? Eine Korrektur von 13% oder so.
Aber selbst wenn Donald Trump jetzt feststellt, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat, hat er wahrscheinlich auch gar keine Möglichkeit, da auszusteigen, ohne sich selbst einen großen Schaden zuzufügen, oder?
Ich glaube, dass der Schaden bei ihm mit der Zwischenwahl erst wirklich ansteht oder erst wirklich ankommen würde. Wenn er das Haus verliert, dann hat er wirklich Schaden genommen mit dieser Politik. Sonst würde er nie einen Fehler zugeben, wohl aber den Erfolg feiern, indem er Zölle zurücknimmt und dann sich als Dealmaker positioniert, um seinem Volk das zu bringen, was er versprochen hat, nämlich Fairness im Welthandel.
Man sieht, dass Menschen wie Elon Musk, dass er sich für eine Freihandelszone ausgesprochen hat. Bill Ackman, der Milliardär, der Trump in seiner Kampagne unterstützt hat, der hat auf X eine Pause für die Zölle gefordert und vor einer self-induced economic nuclear winter gewarnt. Und später hat er dann zurückgerudert und gesagt, dass er die Trump-Politik unterstützt. Wie ist das Ganze von diesen großen amerikanischen Geschäftsmenschen zu werten?
Ja, das ist immer ganz schwierig, weil die natürlich zum Teil eine Agenda dahinter haben. Man kann ja gut wissen, dass die Teslas zum Beispiel eine sehr hohe Wertschöpfung in den USA haben und im Vergleich die amerikanischen Hersteller sehr viele Teile oder eine sehr weniger hohe Wertschöpfung in den USA abbilden. Das heißt, ich möchte immer dazu raten, die großen Milliardäre, die sich da äußern, zu hinterfragen, wo deren Benefit in der einen oder der anderen Aussage ist. Für die mittelständischen Produzenten ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Zeitschiene, mit der wir da jetzt zu tun haben, auch davon getrieben ist, wie sie reagieren mit ihren eigenen Wertschöpfungsketten. Und da kann jetzt sehr, sehr viel passieren. Wenn das Beschleunigen, das Trump eingerichtet hat mit dieser Zollpeitsche, wirklich stattfindet und man kann das nachweisen, dann wird Trump sich das als Erfolg auf die Fahnen schreiben, das ist ja klar. Und dann werden auch die Milliardäre, die da große Statements machen, schön in einer Reihe hinterherlaufen und diese Erfolge auch mit als ihre feiern.
Was sagen eigentlich Ihre amerikanischen Gesprächspartner? Sie haben ja Kontakte zu Demokraten wie zu Republikanern. Aus meinem Familien- und Freundeskreis höre ich, dass selbst Menschen, die ihre Stimme für Trump abgegeben haben und die sich viel von einer zweiten Amtszeit versprochen haben, dass sie inzwischen ein bisschen zurückhaltender mit ihrer Euphorie sind. Was hören Sie?
Also da sehen wir zwei Lager unter denen, die fest für Trump gewählt haben. Das eine Lager sind die, die eben jetzt vor den Kopf gestoßen sind und stark abweichen. Also ich war gestern in Pennsylvania und habe da mit mehreren Geschäftsmännern Meetings gehabt, die alle erbost sind und wahnsinnig sauer, weil es direkt auf ihr Geschäft Einfluss hat, was diese Zölle jetzt tun.
Amerikaner?
Amerikaner. Mhm. Amerikaner, die also für deutsche Mittelständler Lieferanten sind. Und dann gibt es die, die einfach immer alles toll finden, was Trump macht, egal wie schlecht die Delivery ist. Mhm. Und ich glaube, die zwei Lager, die teilen sich so ein bisschen auf. Ich würde mich nicht trauen zu sagen, das eine ist stärker als das andere oder da irgendwelche Prozentsätze abgeben. Aber es ist erstaunlich, dass man auch mit fest verwurzelten Republikanern spricht, die Trump aus Überzeugung gewählt haben und jetzt von ihm abkommen.
Ja, also es bleibt komplex. Es ist ein sehr, sehr spannendes Umfeld, in dem Sie tätig sind momentan. Ich hoffe, wir können im Gespräch bleiben und ich bedanke mich sehr.
Ja, unbedingt. Jederzeit gerne.
Liebe Pioneers, wir kommen zu Ihnen mit unserer Celebrating Democracy Tour. Am 28. April sind wir in Frankfurt am Main in der Jahrhunderthalle. Es sind besondere Zeiten, in denen wir mit unserer Tour unterwegs sind. Speziell, wenn wir Richtung USA schauen.
The golden age of America begins right now.
Donald Trumps Zölle belasten den internationalen Handel.
It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense.
Diese Zeiten verlangen nach Einordnung und Analyse. Wer könnte das besser liefern als Sigmar Gabriel, mein Co-Host aus dem World Briefing, unserem geopolitischen Podcast? Unser früherer Vizekanzler und Ex-Außenminister lebt und spricht Klartext bei allen Themen rund um die Weltpolitik.
Der hat uns gestern den Mittelfinger gezeigt. Ihr seid für uns keine Partner auf Augenhöhe. Ja, eigentlich seid ihr bedeutungslos für uns.
Wir sind in der Welt zurück im Dschungel. The jungle is back. Und das ist natürlich das Gegenteil der internationalen Gemeinschaft, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten.
Sigmar Gabriel, gerade übrigens in den USA unterwegs, ist auch Vorsitzender der Atlantikbrücke, durch und durch Transatlantika.
Sie argumentieren aus der Idee heraus des alten Amerikas, dass sich in der Welt als globale Ordnungsmacht versteht. Diesen Job hat Donald Trump an den Nagel gehängt.
Sigmar Gabriel ist am 28. April in Frankfurt dabei als Teil unserer Celebrating Democracy Tour, unterstützt durch die Brost Stiftung. Jetzt fehlen nur noch Sie. Seien Sie dabei und erleben Sie Sigmar Gabriels Analyse im Gespräch mit mir live auf der Bühne. Ich freue mich auf Sie. Demokratie lebt von Debatte und Diskussion mit Ihnen. Den Link zu unserer Celebrating Democracy Tour finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da behält unsere Börsenreporterin Anne Schwedt den Überblick. Anne, guten Morgen. Wie lautet deine Bilanz des gestrigen Handelstages?
Guten Morgen, Chelsea. Es war mal wieder die reinste Achterbahnfahrt. Zunächst sah es so aus, als hätten wir ein technisches Überverkaufslevel erreicht, woraufhin es zum Börsenstart Gewinne von fast 4% bei den großen Indizes gab. In den Medien wurde das dann so begründet, dass viele Länder auf Donald Trump zugegangen sind, um Deals zu den Zöllen auszuhandeln. Aber gegen Ende des Handels drehte sich der Markt dann wieder komplett und statt grün war wieder alles rot. Grund dafür war, dass China die Frist hat ablaufen lassen, seine Gegenzölle wieder zurückzunehmen, woraufhin Trump einen Zoll von 104% einführte, der seit Mitternacht auf chinesische Produkte gilt. Neben den Zöllen auf China wurden in der Nacht auch die Zölle auf mehr als 80 Länder eingeführt. Der Dow Jones endete den Handel mit einem Minus von 0,8%, der S&P 500 minus 1,6% und die Nasdaq minus 2,2%. In den letzten 4 Tagen allein hat der S&P 500 damit 12% verloren und auch im vorbörslichen Handel sind die Indizes schon wieder tief im Minus. Mein Kollege Philipp Heinrich hat übrigens zu dieser extrem volatilen Lage an den Aktienmärkten mit Marcel Oldenkott von Bit Capital gesprochen. Unbedingt also anhören in unserem Investment Briefing Podcast Spezial.
Außerdem ist die Rede von einer großen Übernahme an der Börse. Wer übernimmt da wen?
Ja, die Kryptofirma Ripple übernimmt die Prime Brokerage Firma Hidden Road für 1,25 Milliarden Dollar. Das ist die bisher größte Übernahme des Unternehmens und auch die größte überhaupt im Bereich digitaler Vermögenswerte. Hidden Road bietet Clearing, Prime Brokerage und Finanzierungsdienste in den Bereichen wie Devisen, digitale Vermögenswerte, Derivate, Swaps und festverzinsliche Wertpapiere an. Das Unternehmen bearbeitet jährlich Transaktionen im Wert von über 3 Billionen Dollar und bedient mehr als 300 institutionelle Kunden, darunter Hedgefonds. Mit dieser Übernahme wird Ripple zum ersten Kryptounternehmen, das einen globalen Multi-Asset Prime Broker betreibt. Das ist echt eine super spannende Übernahme in jetzt gerade dieser Zeit, in der die Kryptoindustrie ja immer mehr mit der traditionellen Finanzwelt zusammenwächst. Und mit Trump wird aktuell auch ein gutes regulatorisches Umfeld dafür geschaffen. Also super spannend, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass ein brasilianischer Richter über 2 Jahrzehnte unter einer falschen Identität Recht sprechen konnte, obwohl er selbst ein Hochstapler war. José Eduardo Franco dos Reis, der einst mit einer Richterrobe bekleidet durch die Gerichtsgebäude in São Paulo stolzierte, musste nun auf der Anklagebank Platz nehmen. Der Vorwurf: Dos Reis hat gelogen, dass sich die Balken biegen. Erst nach 23 Jahren ist das Lügenkonstrukt des Richters, der sein Leben lang behauptet hatte, Sohn englischer Aristokraten zu sein, in sich zusammengebrochen. Aber wie kann es sein, dass der Geschichte des Richters, dessen Name alles andere als Englisch klingt, geglaubt wurde? Ganz einfach. Seit seinem Eintritt in die juristische Fakultät hatte der vermeintliche Gesetzeshüter behauptet, sein Name sei Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield. In einem Interview, das er 1995 einer brasilianischen Zeitung gab, fügte er neue Details zu seiner erfundenen Lebensgeschichte hinzu. Er sei in Großbritannien aufgewachsen, sagte er. Erst im Alter von 25 Jahren sei er nach Brasilien gezogen. Über 2 Jahrzehnte stellte niemand seine Erzählungen in Frage. Erst jetzt, nachdem der Lügenbaron vom Thron gestürzt wurde, weil er seinen Ausweis verlängern wollte und Unstimmigkeiten entdeckt wurde, ist das Geschrei groß. Ganz Brasilien fragt sich, wie der Richter seine Täuschung über einen so langen Zeitraum aufrechterhalten konnte.
Ele nasceu em Águas do Prata, no interior de São Paulo. Enganou um monte de documentos falsos.
Ao juiz aposentado José Eduardo Franco dos Reis, acusado.
Eine Frage, die nur dos Reis, alias Wickfield, beantworten kann. Und das tut er auch, auf seine ganz eigene Art. Nachdem ihm die Polizei auf die Schliche gekommen war und ihn zu einem Verhör einbestellt hatte, tischte er eine neue Geschichte auf. Wickfield sei sein Zwillingsbruder, so der Richter. Im Präsidium legte er einen Ausweis vor, auf dem der Name Dos Reis eingetragen war. Die Beamten waren von der Schuld des Schwindelrichters überzeugt, ließen ihn aber trotzdem erstmal wieder auf freien Fuß. Seitdem ist er verschwunden. Vielleicht lebt er als chinesischer Prinz oder millionenschwerer Ölscheich an einem anderen Ort. Dass er gut lügen kann, das hat er ja bereits bewiesen.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass viele Schulen nach der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren benannt sind, aber keine einzige den Namen ihrer bekanntesten Romanfigur trägt. Hey, Pippi Langstrumpf, holla hi, holla ho, holla hopp, da, da. Hey, Pippi. Eine neue Studie der Justus-Liebig-Universität Gießen zeigt, Deutschlands Schulen sind nach 4.300 berühmten Persönlichkeiten, Nobelpreisträgern und Unternehmern benannt. Bei der Namenswahl zählt etwa die historische Verbindung eines Prominenten zum Schulort oder der Bildungsschwerpunkt, wenn einer festgelegt wird. Unter den Namensgebern sind neben Wissenschaftlern und Politikern auffallend viele Pädagogen und Schriftsteller. Sage und schreibe 273 Schulen in ganz Deutschland sind nach der italienischen Reformpädagogin Maria Montessori benannt. Das ist Platz 1. Die Italienerin entwickelte ein Bildungskonzept, in dem die Selbstbestimmung und die Talente eines Kindes im Zentrum stehen. Kinder sollen Baumeister ihrer selbst sein. Platz 2 belegt ein Berufskollege, der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi. Er war der Meinung, dass Lehrkräfte ein großes Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler haben sollten und Kinder aus ihren eigenen Erfahrungen lernen sollten. Sein Motto lautete: Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Im Rennen um den beliebtesten Schulnamen landen die Geschwister Scholl auf dem 3. Platz. Weitere Namensgeber sind Autor Erich Kästner, die Dichter Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller und der Nobelpreisträger Albert Schweitzer. Fakt ist, der Männerüberschuss ist beachtlich bei den Schulnamen. 5 von 6 der Namensgeber deutscher Schulen sind Männer. Darum hier ein paar Vorschläge für weibliche Schulnamen. Ruth Bader Ginsburg, die sich als Richterin des US Supreme Court für Rechtsstaatlichkeit und Frauenrechte eingesetzt hat. Michelle Obama, solche Figuren braucht die Welt, gerade in diesen Zeiten. Und Ella Fitzgerald, weil sie, in my humble opinion, einfach eine der besten Sängerinnen aller Zeiten ist, den Weg für weibliche Jazzsängerinnen geebnet hat und Generationen von Menschen dazu inspiriert hat, ihre Stärken zu erkennen und darin ihre Freude und ihre Kraft zu finden. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. There is no moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's moon. Ich wünsche Ihnen jetzt einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag heute. Mein Name ist Chelsea Speaker und morgen ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time. Same place. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, I'll steal my heart. How high the moon. High the moon is the name of the song. How high the moon, though the words may be wrong. We're singing it because you ask for it. So we're swinging it just for you. How high the moon, does it touch the stars? How high the moon, does it reach up to Mars? Though the words may be wrong to this song, we're asking how high, 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 high is the moon. Boo, 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 doo, 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 boo, boo, doo, 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 down, 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 dee boo bee bee dee doo 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 bee bee boo boo bee ba ba bee oh bee da ba bee bee oo lady dee da ba boo bee dee dee doo dee dee doo 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 ba bee bee oo da ba oo ba oo dee bee oo ba ba bee oo ba bee ah bee bee oo ba bee bee oo bee ba bee oo doo dee dee doo doo bee oo boo bee 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 boo dee 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 bee ah ba bee bee oo dee ba bee bee boo bee. Ooh, do 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 do